das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Pina Atalay.
Guten Abend. Wie wenig die Europäische Gemeinschaft wirklich gemeinsam handelt, lässt sich sehr klar an dem Streit über die Flüchtlingspolitik erkennen. Die deutsche Kapitänin Carola Rakete und ihr Rettungsschiff Sea-Watch 3 haben das Problem kürzlich in seiner ganzen Vielfalt nur wieder sichtbar gemacht. Die EU-Länder können sich nicht einigen, was mit den geretteten Bootsflüchtlingen auf dem Mittelmeer vor Europas Küste passieren soll. Aus Deutschland und Frankreich kommt nun der Vorschlag einer Koalition der Aufnahmewilligen. Die Menschen dürfen an Land und würden zügig auf mehrere Länder verteilt. Doch bisher will das kaum jemand. Das wurde bei einem Treffen der EU-Innenminister in Helsinki heute wieder deutlich. Und Bundesinnenminister Seehofer, der zuvor dachte, eine Lösung sei nah, steht doch ohne Entscheidung da. Es wurde getan, was meist passiert. Sie wurde verschoben. Gudrun Engel.
Menschen, die auf Schlauchbooten hilflos vor Europas Außengrenzen treiben. 22.000 haben den Kontinent in diesem Jahr auf dem Seeweg erreicht. Fast 700 sind ertrunken. Die Dunkelziffer ist vermutlich höher. Um das künftig zu vermeiden, da sind sich die EU-Innenminister heute in Helsinki einig, braucht es eine schnelle Lösung und vor allem
Solidarität.
Solidarität.
Solidarität, viel beschworen, doch bei der Seenotrettung und der Flüchtlingsverteilung gibt es nach wie vor keine Einigung. Die Mittelmeeranrainer wie Italien und Malta fühlen sich deshalb von der EU im Stich gelassen und machen ihre Häfen dicht. Carola Rakete ist mit der Sea-Watch 3 trotzdem in Lampedusa eingelaufen. Die Kapitänin wurde verhaftet. Jetzt drohen bis zu 5 Jahre Gefängnis wegen Beihilfe zur illegalen Einwanderung. Bei ihrer Anhörung auf Sizilien heute gibt sie sich kämpferisch. Ich hoffe sehr, dass die Europäische Kommission nun nach der Wahl des neuen EU-Parlaments ihr Bestes gibt, um solche Situationen künftig zu verhindern. Und dass alle europäischen Länder in Zukunft zusammenarbeiten, um Menschen, die von privaten Hilfsorganisationen gerettet werden, aufzunehmen. 165 Menschen hat die Sea-Watch 3 in diesem Jahr vor dem Ertrinken gerettet. Kapitänin Carola Rakete ist zum Gesicht der privaten Seenotrettung geworden. Und die setzt Politiker unter Zugzwang. Die Innenminister Deutschlands und Frankreichs haben heute bei ihrer Zusammenkunft als vertrauensbildende Maßnahme einen Notfallmechanismus ins Gespräch gebracht, um Malta und Italien zur Kooperation zu bewegen.
Menschen vor dem Ertrinken zu retten einerseits, andererseits aber den Schleusern auch das Handwerk zu legen, die ja in fast allen Fällen dahinter stehen. Und vor allem auch keinen Flüchtlingsstrom auszulösen. Das ist ein politisches, schwieriges Werk.
Der deutsch-französische Plan sieht vor, dass alle Geretteten innerhalb von 4 Wochen überprüft werden. Wer Anspruch auf Schutz hat, wird von einem anderen EU-Land aufgenommen. Alle anderen werden zurückgeführt. Gleichzeitig sollen Schleuser bekämpft und afrikanische Staaten gestärkt werden. Ein gutes Dutzend EU-Mitgliedstaaten unterstützt dieses Vorhaben. Trotzdem ist Italiens Innenminister nicht ganz überzeugt. In diesem Papier steht, es geht immer um den nächstgelegenen Hafen. Geografisch ist das aber immer Malta oder Italien. Ich unterschreibe doch nicht, dass alle zu mir nach Hause kommen sollen. Will heißen, dass beispielsweise auch Frankreich Häfen öffnen soll. Italien hat also noch Nachforderungen. Am kommenden Montag treffen sich die Minister wieder, um weiter zu verhandeln. Und vermutlich werden sich zwischenzeitlich auch wieder Flüchtlinge auf den Weg über das Mittelmeer machen.
Der Fokus der Innenminister liegt derzeit auf den Bootsflüchtlingen, die auf dem Mittelmeer vor Italien auf ein Weiterkommen hoffen. Ein anderes Problem ist aber ebenso ungelöst. Was passiert mit denen, die über den Landweg kommen? Viele von ihnen leben in Lagern, die eigentlich nur als Übergangslösung gedacht waren. Tausende Menschen, die über Griechenland kamen und jetzt nach Nord- und Westeuropa gelangen wollen, harren derzeit im bosnischen Bihać aus, was nicht zur EU gehört, und wollen weiter nach Kroatien. In einem Lager an der bosnisch-kroatischen Grenze ist die Situation besonders schwierig. Dort leben hunderte Männer auf einer ehemaligen Mülldeponie. Michael Mandlik berichtet.
Die Grenze zur Europäischen Union ist auf dem Bergkamm schon sichtbar, davor das Flüchtlingslager Vučjak. Erst Mitte Juni errichtet, auf einer ehemaligen Müllhalde. Zwischen 450 und 700 Migranten sind hier in Zelten untergebracht, ausschließlich Männer. Die beiden anderen Flüchtlingslager für Familien in der 10 Kilometer entfernten Stadt Bihać sind mit fast 5000 Menschen bereits überfüllt. So kommen in Vučjak derzeit täglich an die 100 neu hinzu, eskortiert von bosnischer Polizei. So gut es geht, versorgt werden die Menschen hier hauptsächlich vom örtlichen Roten Kreuz, unterstützt auch durch Spenden des türkischen Roten Halbmonds. Die Regierung in Sarajevo hingegen scheint angesichts des wachsenden Problems einfach wegzusehen. Trinkwasser wird oft knapp und weil es nur jeweils 2 Dusch- und Toilettencontainer gibt, breiten sich schnell Krankheiten wie vor allem die Krätze aus. Das hier ist ein sehr schlechter Ort. Es gibt keinen Strom, das Essen ist schlecht. Wir leben hier wie Tiere. In der provisorischen Erste-Hilfe-Station gibt es von allem zu wenig. Es fehlt an Medikamenten. Die medizinische Versorgung wird von freiwilligen Helfern wie dem deutschen Journalisten Dirk Planert und der österreichischen Ärztin Karin Czare geleistet. Seit Beginn der Flüchtlingskrise im Jahr 2015 hilft sie ehrenamtlich in Flüchtlingslagern auf dem Balkan aus. Doch ein Lager wie dieses hier hat selbst sie noch nicht erlebt.
Wie kann man auf einer Müllhalde einen Menschen hingeben? Das ist ja sowas von respektlos, da gibt es ja gar kein Wort mehr dafür. Menschenverachtend ist das.
Warum die Stadtverwaltung von Bihać ausgerechnet eine ehemalige Mülldeponie als Flüchtlingsstandort gewählt hat, dafür hat der Helfer Dirk Planert eine Erklärung.
Dieses Gelände gehört der Stadt und mir ist gesagt worden, als ich die Frage stellte, warum ausgerechnet eine Müllhalde, hier müssen Sie keine Miete zahlen. Das ist die Begründung. Ich denke aber, und das ergibt sich auch logisch, man will es einfach für die Flüchtlinge hier so beschissen wie möglich machen, damit sie gehen.
Und genau das versuchen sie auch Tag für Tag. Heimlich über die nahe EU-Grenze nach Kroatien zu gelangen. Doch sehr viele werden dort von kroatischen Polizeikräften abgefangen und teils gewaltsam wieder nach Bosnien zurückgedrängt. Das jedenfalls berichten einige der Migranten nach ihrer Rückkehr ins Lager. Sie hatten schwarze Uniformen, sie haben mich geschlagen. 8 gegen 1, einer nach dem anderen, mit langen schwarzen Stöcken. Sie haben uns alles weggenommen. Taschen, Telefone, Geld. So viel jedenfalls steht fest. Europa sieht sich nicht nur auf dem Mittelmeer, sondern auch auf der fast schon vergessenen Balkanroute mit einem massiven humanitären Notstand konfrontiert.
4 Frauen, 4 Abgeordnete der Demokraten im US-Repräsentantenhaus, 4 US-Bürgerinnen. Und ein Mann will sie am liebsten loswerden, indem sie am besten gleich das Land verlassen, in ihre vermeintlichen Herkunftsländer zurückkehren. Für Donald Trump sind diese 4 Frauen, so sagen Kritiker des Präsidenten, gefundenes Wahlkampfmittel, um vor den nächsten Präsidentschaftswahlen bei den Nationalisten im Land zu punkten. Trump, dem ohnehin immer wieder Rassismus vorgeworfen wird, geht für viele mit den Attacken auf die demokratischen Abgeordneten zu weit. Sein Aufwiegeln trägt bereits vergiftete Früchte. Auf einer Veranstaltung skandierten seine Anhänger voller Inbrunst: Schickt sie zurück. Claudia Buckenmeier.
Donald Trump auf seiner jüngsten Wahlkampfveranstaltung. Statt wie sonst gegen Hillary Clinton macht der Präsident jetzt Stimmung gegen 4 demokratische Abgeordnete und mit ihnen gegen die ganze Partei. Eine vorbereitete Rede, in großen Teilen abgelesen vom Teleprompter. Ich habe einen Vorschlag für die hasserfüllten Extremistinnen, die ständig versuchen, unser Land herunterzumachen. Wenn sie es nicht mögen, dann lasst sie gehen. Und um sie geht es. 4 Frauen, 4 US-Amerikanerinnen, 4 Mitglieder des Repräsentantenhauses. Diese 4 sind das neue Feindbild von Donald Trump. Und seine Rhetorik verfängt. Ich denke nicht, dass es rassistisch gemeint war. Er hat wohl genug von der Hässlichkeit, den antisemitischen und antiamerikanischen Kommentaren. Einer erkennt darin ganz klar eine gelungene Wahlkampfstrategie Trumps. Die ganze demokratische Partei mit dem Irrsinn der 4 zu verbinden, wie sollte das nicht wirksam sein? Trumps Kritik richtet sich vor allem gegen die aus Somalia stammende Ilhan Omar, zum Teil mit falschen Behauptungen. Und er hat damit Erfolg. Schickt sie zurück, skandieren seine Anhänger, und er missbilligt es nicht. Heute zurück in Washington. Etwas weniger Wahlkämpfer. Trump geht auf Distanz, ein wenig. Das war ein ziemlicher Sprechchor. Ich habe mich dabei ein bisschen schlecht gefühlt und ich habe ziemlich schnell weitergesprochen. Die Frau, die seine Anhänger gestern zurückschicken wollten, reagiert noch in der Nacht. Ein Foto zeigt Ilhan Omar auf dem Sprecherstuhl im Repräsentantenhaus. Ich bin da, wo ich hingehöre, schreibt sie. Er spuckt seine faschistische Ideologie auf der Bühne heraus, sagt US-Bürgern, dass sie zurückgehen sollen, weil sie nicht mit seiner schädlichen Politik übereinstimmen. Wir sagen dem Volk, dass unterschiedliche Meinungen patriotisch sind. Im Kongress stellt sich offen kaum ein Republikaner gegen den Präsidenten und seine Strategie. Nur ein ehemaliger Abgeordneter spricht offen aus, was, wie er meint, viele denken. Im Privaten wissen sie, wenn die Parole "Schickt sie zurück" der Wahlkampfslogan für 2020 ist, werden Trump und die Republikaner verlieren. Doch bisher scheint Trump ganz darauf zu setzen, wie er seine Basis möglichst geschlossen mobilisieren kann und nicht so sehr darauf, die Unentschiedenen für sich zu gewinnen.
Und wir bleiben bei den USA. Der Konflikt zwischen den USA und Iran scheint erneut zu eskalieren. Präsident Trump hat mitgeteilt, ein US-Marineschiff hätte eine iranische Drohne zerstört. Die Drohne wäre dem Schiff sehr nahe gekommen und hätte die Sicherheit des Schiffes und der Crew bedroht, so Trump. Ereignet habe sich der Zwischenfall in der Straße von Hormus, einem wichtigen und vielbefahrenen Wasserweg an der Südküste des Iran. Stefan Niemann in Washington, was wissen Sie dazu? Wie ist das einzuschätzen?
Ja, zunächst mit dem Begriff Eskalation wäre ich vorsichtig, aber richtig ist, dieser Zwischenfall zeigt, wie angespannt die Lage ist in der Straße von Hormuz und wie sehr sich die Konfliktparteien dort mit militärischen Drohnen gegenseitig zu belauern scheinen und wie leicht aus diesem gegenseitigen sich in die Karten gucken Konflikte und Zwischenfälle werden können, die eben auch eskalieren könnten zu einem späteren Zeitpunkt. Ungewöhnlich ist auch, dass der Präsident selbst im Weißen Haus darüber informiert hat. Er sprach ja von einer Provokation, eben weil diese iranische Drohne sich dem US-Schiff USS Boxer gefährlich genähert habe. Und er hat das gesagt im Beisein des niederländischen Ministerpräsidenten Mark Rutte. Auch dies ein Signal, weil Trump ja sich darum bemüht, eine internationale Koalition zu schmieden, die die Freiheit der Seewege verteidigt. Und er hat auch dazu aufgefordert, andere Nationen mögen das Verhalten des Iran verurteilen.
Danke, Stefan Niemann, für diese Einschätzung in Washington. Kein Tag, an dem wir nicht das Klima retten. Bislang allerdings meist nur mit Worten und Plänen auf Papier. Zuletzt hatten nicht nur die Wirtschaftsweisen erklärt, der Ausstoß von Treibhausgasen, wie etwa Kohlendioxid, müsse teurer werden. Und damit auch das Heizen, Autofahren und das Fliegen. Sie schlugen deshalb eine Kombination aus CO2-Steuer und Emissionshandel mit Verschmutzungsrechten vor. Jetzt wird debattiert, wie heute Abend im sogenannten Klimakabinett, an dem die zuständigen Fachminister teilnehmen. Indes prescht Umweltministerin Schulze unabhängig von den vorliegenden Plänen mit einer eigenen Idee nach vorne. Jeder Flug in und aus Deutschland soll teurer und deshalb die jetzt schon für jedes Ticket gezahlte Luftverkehrsabgabe erhöht werden. Aus Berlin berichtet Christine Becker.
Am Himmel über Berlin fliegen sie noch zu den gewohnten Konditionen. Doch bald könnte es teurer werden, nicht nur von Berlin aus, aber hier werden die Weichen gestellt. Die Bundesumweltministerin bestimmte heute die politische Flughöhe, allerdings nur schriftlich. Ein europaweites Vorgehen wäre der beste Weg. Wir können aber nicht warten, bis wir in Europa Einstimmigkeit erreichen und jeden an Bord haben. Ich bin deshalb dafür, dass wir die deutsche Luftverkehrsabgabe in einem ersten Schritt erhöhen. Heißt, die Steuer auf Tickets für Flüge, die in Deutschland starten, soll rauf. Einige, die das betreffen könnte, klingen gar nicht so abgeneigt.
Diese Billigflüge für 1980, um zum Ballermann zu fliegen, für gerade mal Samstag, Sonntag, um da einen drauf zu machen, ist für mich nicht nachvollziehbar.
Wir können ja nicht immer nur so mit billig weitermachen und die Umwelt da unheimlich belasten.
Mir fehlt der Glaube, dass es umgesetzt wird. Ich denke, dass es wieder so ein politisches Statement jetzt ist, weil es gerade modern ist, der Umweltschutz. Aber ich würde es befürworten.
Doch die, die hierzulande in der Luft Geld verdienen, hören das gar nicht gern. Sie befürchten Nachteile, wenn nur an deutschen Flughäfen teurer geflogen würde.
Der Umweltschutz sollte international erfolgen. Und weil eben die Luftverkehrswirtschaft, der Luftverkehr eben auch international ist, bedeutet ein nationaler Alleingang hier, dass es Ausweichmöglichkeiten gibt. Das heißt also, man wird den erwünschten Effekt national auch gar nicht erreichen können. Deswegen sollte man gar nicht erst darüber nachdenken.
Nicht drüber nachdenken wäre ihm vielleicht auch lieber. Selbst wenn der Bundeswirtschaftsminister von der CDU klimafreundlich ins Kanzleramt kommt. Die Idee der SPD-Umweltministerin scheint ihm offenbar eine Luftnummer.
Ich glaube nicht, dass es jetzt sinnvoll ist, über solche Einzelmaßnahmen zu diskutieren. Wir müssen die Klimaziele erreichen. CO2-Bepreisung, wenn sie klug gemacht ist, kann dazu einen wichtigen Beitrag leisten.
Gegenwind zu Altmaiers Position kommt heute nicht nur von den Demonstranten vom Kanzleramt, sondern auch aus der eigenen Partei, wo manch einer das mit der höheren Luftverkehrssteuer durchaus bedenkenswert findet.
Über das Thema müssen wir definitiv auch reden. Und nicht nur sozusagen müssen wir aufs Fliegen schauen, sondern wir müssen vor allen Dingen auch auf die Alternative schauen, nämlich auf die Deutsche Bahn. Und dafür sorgen, dass die preislich attraktiver wird, dass der Service attraktiver wird.
Stimmt, da war ja noch was. Die Bahn als klimapolitisches Allheilmittel. Günstiger, besser, umfassender soll sie werden. Doch bis es soweit ist, werden noch viele mit Ihnen unterwegs sein, auch am Himmel über Berlin.
Ob Fliegen nun teurer werden soll, das kommentiert Christine Joachim vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.
Nächsten Dienstag muss ich von Berlin nach Köln. Für 90 Euro könnte ich die Bahn nehmen und für 27 Euro das Flugzeug. Also Geld sparen oder ein reines Ökogewissen haben. Ehrlich gesagt will ich diese Entscheidung nicht mehr ständig treffen müssen. Fliegen muss teurer werden, ja, und zwar ordentlich, damit das Ganze auch einen Effekt hat. Denn in der ganzen Debatte um mehr Klimaschutz ist es wirklich schwer zu vermitteln, dass das Flugzeug, was auf der gleichen Strecke pro Person 6-mal so viele Treibhausgase verursacht wie die Bahn, dabei 3-mal billiger ist. Man könnte ja meinen, bei dem Zuspruch, den die Grünen gerade haben, müssten die Deutschen Klimaschutz so wichtig finden, dass sie auch weniger fliegen würden. Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Sie fliegen mehr. EasyJet und die Lufthansa haben gerade ihre Prognosen veröffentlicht. Es geht fröhlich weiter bergauf. Greta-Effekt, also umweltbewusster Reisen, Fehlanzeige. Der Mensch funktioniert eben nicht über Freiwilligkeit. Er will gezwungen werden. Oder sagen wir so, er braucht in diesem Fall einen finanziellen Anreiz. Deshalb her mit der höheren Luftverkehrsabgabe oder am besten gleich mit einer Kerosinsteuer. Dass das Flugbenzin innerhalb der EU nicht besteuert wird, ist sowieso ein Unding. Den rechtlichen Rahmen dafür gäbe es nämlich. Die Luftverkehrsbranche muss endlich auch einen fairen Anteil am Klimaschutz leisten. Und apropos fair, wer jetzt sagt, höhere Flugpreise seien unfair, dann könnten sich Menschen mit weniger Geld Fliegen nicht mehr leisten. Ja, das stimmt. Aber Fliegen ist auch kein Grundrecht. Und übrigens, 90% der Menschheit haben noch nie ein Flugzeug von innen gesehen. Es sind aber gerade die, die unter den Konsequenzen des Klimawandels am meisten leiden. So viel zur Fairness. Also, liebe Bundesregierung, macht das Fliegen teurer, steckt die zusätzlichen Einnahmen in die Bahn, damit ich bei meinem nächsten Trip nach Köln gar nicht erst auf die Idee komme, mal die Flugpreise zu checken.
Christine Joachim kommentierte: Ein Beitrag für den Klimaschutz könnte unser Einkaufszettel sein. Und der Gedanke, dass nicht alles, was gerade irgendwo auf der Welt reif ist, unbedingt auf unserem Teller landen muss. Plastikpaprika aus Spanien müssten beispielsweise nicht unbedingt ganz oben auf der Liste stehen. Nicht nur wegen der umweltschädlichen Verpackung, sondern wegen des Anbaus in weiten Teilen im Süden des Landes. Die Früchte wachsen unter Folienlandschaften heran, die enorm viel Wasser verbrauchen. Die Folge? Im ohnehin heißen Andalusien wird der Boden noch viel trockener und ausgelaugter. Stefan Schaff.
Unterwegs mit dem Umweltaktivisten José Garrido in einer der trockensten Zonen Europas, der Wüste bei Almería. Durch den Klimawandel wird es hier noch heißer und auch der Niederschlag wird immer weniger. Dann dieser Kontrast ein paar Kilometer weiter, ein Meer aus Plastik. Rund um Almería liegt eine der größten Flächen mit Gewächshäusern weltweit. Industrielle Landwirtschaft mit schwerwiegenden Folgen. Wächst diese Industrie weiter, sinkt das Grundwasser stetig und bald gibt es nichts mehr. In den Gewächshäusern kann mehrmals im Jahr geerntet werden. Die Bauern nutzen die schonende Tröpfchenbewässerung, doch die Agroindustrie wächst und damit der Wasserverbrauch. 3 Millionen Tonnen Obst und Gemüse werden jährlich produziert, gerade auch für den deutschen Markt. Von den Produzenten wollte in Almería keiner etwas zur Wasserproblematik sagen, dafür aber der Bürgermeister. Man gehe verantwortungsvoll mit den Ressourcen um. Diese Industrie arbeitet nachhaltig und sichert Arbeitsplätze. Die Hälfte unserer Bevölkerung lebt von dieser Landwirtschaft. Die Gewächshäuser haben uns den Fortschritt gebracht. Und auch das gibt es. Mitten in der Wüste eine riesige Olivenplantage, die intensiv bewässert wird. Und das in einer Provinz, die schon seit Jahren unter einer schweren Dürre leidet. José Garrido zeigt uns mit Anwohnern die Folgen. Der einzige Fluss in der Provinz, der ganzjährig Wasser führt, droht auszutrocknen. Der Pegelstand des Rio Aguas sinkt immer mehr ab. An der Universität von Almería warnt der Geologe José Calafora seit Jahren, die wasserintensive Agroindustrie mache in dieser Region keinen Sinn. Für ein Kilo Tomaten benötigt man in Almería 30 Liter Wasser. Das ist absolut paradox. Wir exportieren Wasser aus dem trockensten Gebiet Europas in den Norden Europas, dorthin, wo es sehr viel Wasser gibt. Umweltaktivist José Garrido trifft einen Kleinbauern. Dem wird durch die Agroindustrie im wahrsten Sinne des Wortes das Wasser abgegraben. Noch kann er seinen ökologischen Anbau betreiben. Aber er weiß, dass es in Andalusien zigtausende illegale Brunnen gibt. Und irgendwann sind die Ressourcen erschöpft. Das kann nicht so unkontrolliert weitergehen. Unser Wasser und auch die Böden sind begrenzt. Wir brauchen bessere Kontrollen. Aber noch wächst das Meer aus Plastik und das Wasser wird in Andalusien immer knapper.
Schon länger gibt es Streit zwischen den USA und der Türkei, weil die Türken ein russisches Luftabwehrsystem gekauft haben. Vergangene Woche trafen die ersten Lieferungen ein. Jetzt haben die USA darauf reagiert. Mehr dazu in den Nachrichten mit Jens Rieber.
Das Weiße Haus kündigte an, dass die Türkei keine F-35-Kampfflugzeuge erhalten und vom Programm zur Herstellung der Jets ausgeschlossen werde. Ankara reagierte mit scharfer Kritik und forderte die USA auf, die Entscheidung zurückzunehmen. Durch den Ausschluss aus dem Programm könnten der Türkei nach US-Angaben Einnahmen von 9 Milliarden Dollar entgehen. Washington befürchtet, das russische Luftabwehrsystem könne dafür genutzt werden, um Informationen über die F-35-Flugzeuge zu beschaffen und an Russland weiterzugeben. Deutschland und Russland wollen bei der Bewältigung internationaler Konflikte wieder enger zusammenarbeiten. Das bekräftigten die Außenminister beider Länder Maas und Lavrov beim Gesprächsforum Petersburger Dialog. Maas verwies in diesem Zusammenhang auf die Konfliktthemen Ukraine, Syrien und den Iran. Keine dieser Krisen ließe sich ohne Russland lösen, so der SPD-Politiker. Lavrov stellte ein neues Gipfeltreffen Russlands, der Ukraine, Deutschlands und Frankreichs zum Ukraine-Konflikt in Aussicht. Einen konkreten Termin nannte er aber nicht. Terrorverdacht in Nordrhein-Westfalen. Bei Razzien in Düren und Köln hat die Polizei mehrere Wohnungen durchsucht und 6 Männer in Gewahrsam genommen. 2 von ihnen seien Gefährder aus dem islamistischen Umfeld, so die Polizei. Es habe zuvor Erkenntnisse gegeben, dass ein Anschlag unmittelbar bevorstehen könnte. Im Zentrum der Terrorermittlungen steht ein 30-jähriger deutsch-libanesischer Konvertit. An seinem Arbeitsplatz, einer Baustelle in Köln, schlug zunächst ein Sprengstoffspürhund an. Bei weiteren Untersuchungen fanden die Ermittler jedoch keinerlei Sprengmittel. Der Aufsichtsrat des Autobauers BMW hat den bisherigen Produktionsvorstand Oliver Zipse zum neuen Vorstandsvorsitzenden ernannt. Zipse folgt auf Harald Krüger, der seinen auslaufenden Vertrag nicht verlängern wollte. Zu den Aufgaben des künftigen BMW-Chefs Anja Kohl aus der Frankfurter Börse.
Die BMW-Werke werden derzeit weltweit umgerüstet, um alle Antriebe, Benzin, Diesel oder Elektro, verbauen zu können. Der Autobauer aber braucht darüber hinaus eine neue Strategie. BMW hat seinen Vorsprung bei Elektroautos nämlich eingebüßt. Die Verkaufszahlen auch der Benziner sind schwach. Die Aktionäre unzufrieden, darunter die langjährigen Eigentümer, die Milliardärsfamilie Quandt. Denn die BMW-Aktie hat in gut 4 Jahren unter Chef Krüger rund 40% ihres Wertes verloren. Der Der neue Chef wird entscheidungsfreudig sein müssen. Bisher blieb BMW anders als die Konkurrenz von harten Einschnitten verschont. Dies dürfte sich angesichts des wirtschaftlichen Drucks, den der Wandel zum Auto der Zukunft mit sich bringt, nun ändern.
Die Hausherrin ist ausgeflogen. Und weil ihr der Urlaub auf Balkonien nicht so liegt, ist der am Buckingham Palace auch verwaist. Queen Elizabeth genießt den Sommer in ihrer schottischen Residenz Holyrood House in Edinburgh, während sich daheim die Tore ihres Palastes für die Untertanen und Touristen öffnen. Und die sehen eigentlich Privates. Höfisches Leben des 19. Jahrhunderts, zu Zeiten der Ur-Urgroßmutter von Elizabeth, Queen Victoria, die damals den Buckingham Palace erst zum Wahrzeichen der britischen Monarchie machte. Eine Ausstellung, zu deren Eröffnung auch die jetzige Königin anwesend war. Aus London berichtet Alexander Westermann.
Es ist der Blick in eine sonst verschlossene Welt. Seit 182 Jahren schlägt hier im Buckingham Palace das Herz der britischen Monarchie. Er ist privater Wohnort und offizielle Residenz zugleich. Einmal im Jahr, aber für ein paar Wochen, öffnen sich die Türen auch für ganz normale Besucher. Und empfangen werden sie dieses Jahr mit einer Ausstellung über die Frau, die das heutige Königshaus und den Palast geprägt hat, wie wohl kaum eine andere. Queen Victoria.
She made it both a family home.
Sie hat aus dem Palast ein Zuhause für die Königsfamilie und eine offizielle Residenz gemacht. Als Frau an der Macht musste sie sich nicht wie ein Mann verhalten. Sie war sie selbst und sie sagte, ich bin Mutter, Ehefrau und Königin und ich will ein Haus, das all dem gerecht wird. Gerade einmal 18 ist Victoria, als sie Mitte des 19. Jahrhunderts Königin wird. Der Buckingham Palace zu diesem Zeitpunkt ist ja noch eine große Baustelle, Victoria zieht aber trotzdem ein. Der rasche Umzug, er sei ein Statement gewesen, sagt die Historikerin Kate Williams. Es ist dieser riesige Palast mitten in London und sie sagt damit, ich bin kein Kind mehr, ich bin Königin und erwachsen. Und ich ziehe in diesen riesigen Palast, um das große Projekt Monarchie in Angriff zu nehmen. Und das tut sie. Victoria und ihr Mann Albert, sie bekommen insgesamt 9 Kinder. Den Buckingham Palast lässt sie weiter umbauen und vergrößern. Er soll gesellschaftliches Zentrum sein, kein abgeschotteter Raum. Die gesamte Frontfassade lässt sie anbauen, inklusive des Balkons, auf dem sich die königliche Familie noch heute regelmäßig der Öffentlichkeit zeigt. Die Monarchie unter Victoria wurde zu einer Familienangelegenheit, zur Firma. Sie war die erste, die die Medien für sich benutzt hat, um das Bild einer perfekten royalen Familie zu schaffen. Sie hat die Monarchie transformiert und dieses Image mitbenutzt, um das britische Empire aufzubauen. Fast 64 Jahre regiert Victoria, ein Rekord, der erst 2015 von ihrer Ur-Urenkelin Elisabeth gebrochen wurde. Und die kam gestern dann auch, um sich die Ausstellung in ihren eigenen 4 Wänden anzuschauen. Ab Samstag ist sie dann auch der Öffentlichkeit zugänglich. Das Empire, es mag mittlerweile Geschichte sein, die Firma aber, sie läuft weiter.
Da fehlt jetzt eigentlich nur noch königliches Wetter. Carsten Schwanke, wie wird's denn?
Ja, das soll es auf jeden Fall geben, das königliche Wetter. Aber es hängt natürlich davon ab, was wir genau darunter verstehen. Schauen wir einmal Richtung Vereinigtes Königreich. Da gab es heute viele Quellwolken, einzelne Schauer. Und die höchste Temperatur auf den Inseln wurde in London in der Nähe des Buckingham Palaces gemessen. In der Tat mit 24 Grad, übrigens in Schottland, in Edinburgh, hier gelegen, dort liegt Edinburgh, waren es heute 19 bis 20 Grad. Blick nach Deutschland. Ich glaube, viele Menschen in Deutschland dürften froh sein, dass unser königliches Wetter anders heute aussah. Mit sommerlichen Temperaturen, die lagen nämlich zwischen 27 Grad in Hamburg und 28 Grad in München. Und uns trennt von den britischen Inseln dieses Wolkenband, was zur Stunde schon mit Regen im Nordwesten Deutschlands ankommt. Und deshalb wird es heute Nacht vor allem im Nordwesten durchaus immer wieder mal regnen. Der Regen zieht in der Nacht weiter bis etwa zur Mitte. Und besonders an der Nordseeküste kann es auch etwas kräftiger regnen. Aber in den meisten Regionen Deutschlands wird man kaum etwas von diesem Regen spüren. Und auch morgen Vormittag. Es ist zwar eher bewölkt, aber die dicksten Wolken, die wird es so in der Mitte geben, von Schleswig-Holstein hinein bis nach Franken mit einigen Schauern oder kurzen Gewittern. Und ein zweites Regengebiet erstreckt sich von der Eifel über den Westerwald bis hinein zum Westerzgebirge. Am Nachmittag finden wir dann die Schauer und Gewitter vor allem ganz im Osten, während wir im Westen dann recht sonniges, meistens auch trockenes Wetter haben. Die Temperaturen, sie liegen meist zwischen 23 und 27 Grad, im Südwesten bei bis zu 30 Grad. Die weiteren Aussichten, am Samstag wird es heißer mit bis zu 34 Grad, am Samstagnachmittag teils kräftige Gewitter und Regenschauer im Nordwesten. Diese Schauer und Gewitter finden wir dann am Sonntag im Osten und Südosten und es bleibt unterm Strich sommerlich, also sprich königlich warm beim Wetter.
Sehr schön, danke Kassenschwanke. Und das war es für uns von heute. Für heute hier im Ersten folgt jetzt Caroline Kebekus mit Pussy Terror TV. Und das Nachtmagazin meldet sich um 0.15 Uhr. Wir sind dann morgen wieder für Sie da, dann um 9:45 Uhr. Ihnen allen einen guten Abend. Tschüss.